Unsere drei heutigen Gäste kennen sich seit vielen Jahren. Im Jahr 2000 gründeten zwei von ihnen die Hive AG, eine auf Innovationen spezialisierte Firma, die für mich so etwas wie die deutsche Antwort auf IDEO ist. Unser dritter Gast stieß einige Jahre später dazu und seit dieser Zeit helfen die drei mit ihrem internationalen Team mittelständischen Unternehmen und Konzernen beim Thema Innovation. Ihr Ansatz nutzt dabei unter anderem Themen wie Crowdsourcing und Co-Creation. Über die Jahre sind dabei auch neue eigene unternehmerische Aktivitäten entstanden, so zum Beispiel Icaros, ein Unternehmen, das Fitness mit Virtual Reality kombiniert und dabei einzigartige und effektive Trainingserlebnisse und sehr viel Spaß garantiert. Oder Tawny, ein Unternehmen, das mit der Hilfe von KI menschliche Emotionen erkennt und unter anderem daraus auch Anwendungen für den Bereich New Work generiert. Seit über 4,5 Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann ein Thema, das einen so wesentlichen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Welche Rolle spielen Innovationen beim Thema New Work und wie entstehen sie in einer Zeit, wo die Grenzen von Unternehmen sich weiter öffnen? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Michael Bartel, Johann Füller und Michael Schmidt. Wir freuen uns, dass wir loslegen können. Ihr drei habt eine fantastische Firma in den letzten Jahren aufgebaut. Kleiner Disclosure, ich bin seit vielen Jahren Aufsichtsratmitglied bei euch, also nicht völlig unbefangen. Das finde ich mal wichtig, dass man das vorher sagt. Und ich würde trotzdem so anfangen, wie ich immer anfange, wie wir immer anfangen. Christoph kann heute leider nicht, deswegen mache ich es alleine. Wie seid ihr eigentlich die Leute geworden, die ihr heute seid? Wer mag anfangen?
Dann fange ich gleich mal an. Eine gute Frage. Und bei mir war es eher so, ich bin der Johann übrigens, dass ich lange nicht wusste, was ich eigentlich werden will und dann nach dem Ausschlusskriterium möglichst viele Dinge gemacht habe. Angefangen mit mehreren Studien von Maschinenbau bis Betriebswirtschaftslehre und dann klassisch in eine Beratung gegangen bin, weil ich das Gefühl hatte, dass man da relativ viel sieht in kurzer Zeit und ich dann zumindest weiß, was ich nicht machen möchte. Und das hat eigentlich auch Spaß gemacht, aber nach 2 Jahren bin ich dann tatsächlich auf die Uni gegangen, um an der DIS zu schrauben. Und da habe ich dann plötzlich endlich das gefunden, gemeinsam mit Miki und Michi, was mir Spaß macht, nämlich Innovation und wie man die Innovation verbessern kann.
Das finde ich mal richtig cool und präzise auf den Punkt. Willst du gleich weitermachen, Miki?
Ja, bei mir wird es dann gleich mal viel schwammiger. Hallo, ich bin der Michael oder auch Miki in Kurzform. Bei mir ist das Ganze so losgegangen. Irgendwann habe ich ein Bewusstsein entwickelt. Da war ich ungefähr 6 Jahre alt. Und mein Bruder wusste schon immer, was er werden wollte, nämlich Arzt. Und meine Mutter hat mich natürlich auch mal gefragt. Da bin ich auf dem Rücksitz vom Alfa Romeo Giulia Super von meinem Vater gesessen, unangeschnallt wie üblich zu der Zeit. 1973 war das. Und dann hat sie gefragt, was magst du denn werden? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mag Erfinder werden. Dann hat sie gesagt, nein, das ist kein Beruf. Dann habe ich gesagt, na, dann werde ich eben arbeitsloser Erfinder. Und mit Hilfe dieser Renitenz und mit dem Zukunftsglauben habe ich es dann tatsächlich geschafft, auch Industriedesign zu studieren. Und habe eben auch im Maschinenbau gearbeitet eine ganze Weile lang. Und war dann auch eine ganze Zeit selbstständig als Industriedesigner in München. Bis der Johann und ich halt dann beschlossen haben, zusammen mit Michi, jetzt machen wir Nägel mit Köpfen. Und so ist es gelaufen.
Sehr cool. So, Michi, wir kennen uns am längsten.
Ja, wir kennen uns auch schon jetzt über 20 Jahre, glaube ich. Ja, wie bin ich der geworden, der ich heute bin? Also für mich war in der Jugend definitiv das Thema Sport immer so ein Nummer-1-Thema. Habe eigentlich zu Boris Becker Zeiten jeden Tag auf dem Tennisplatz verbracht. Mit 13 dann bin ich zur Leichtathletik gekommen, was relativ spät ist. Habe da den Stabhochsprung für mich entdeckt. Bin auch viele Male da bayerischer Meister geworden in unterschiedlichsten Altersklassen. Und habe in der Zeit auch mein erstes Geld dann verdient. Das war als Jongleur und Artist einer Artistengruppe. in Süddeutschland ganz bekannt und da eben als 13-Jähriger ein bisschen Geld verdient. Ich glaube, da haben wir irgendwie so 1500 D-Mark noch pro Auftritt verdient und hatten den
eigenen. Wow, das ist richtig viel Geld.
Ja, also jeder so 300-400 Euro für 20 Minuten. Also jetzt, da waren wir auf vielen Fußgängerzonen. Fußgängerzone unterwegs in München, in Wien und so weiter. Das war eine coole Erfahrung, hatten da auch schon so den ersten Manager, weil wir waren ja eben noch nicht volljährig. Ja, dann hat es mich dann doch nach dem Abitur ins Studium getrieben. Ich habe Diplomkaufmann studiert in London und in München mit Schwerpunkt Innovations- und Technologiemanagement. Da gab es noch wenige Lehrstühle, die Innovationsmanagement gelehrt haben. Das gibt es eigentlich jetzt erst an jeder Uni, damals noch nicht sehr weit verbreitet. Im Anschluss habe ich dann promoviert an der WHU, ebenfalls zum Thema Innovations- und Technologiemanagement und zum Thema, das hieß internetbasierte Kundeneinbindung in Innovationsprozesse. Und genau dieses Thema hat mich dann eben bis heute begleitet, war danach bei Audi in der Forschung und Entwicklung, Elektrik, Elektronik und hatte dann eben ja auch das Vergnügen, dich dort kennenzulernen. Und zu dieser Zeit ist mir auch der Johann begegnet, der seine Doktorarbeit, die zufällig denselben Titel hatte, vorgestellt hatte. Ich bin dann auf ihn zugesagt, er soll mal mein Forschungsgebiet verlassen.
Habt ihr echt, habt ihr ein bisschen Beef gehabt?
Überhaupt nicht, im Gegenteil. Wir haben seitdem ganz, ganz viel zusammen geforscht und publiziert. Und seitdem haben wir auch die gemeinsame Reise, also Johann, Micky und ich, hat dann begonnen. Und jetzt sind 20 Jahre eigentlich wie im Flug vergangen. Und 2017 dann haben wir ein Hive Spin-Off gegründet, ein AI-Technologie-Startup mit dem Namen Tawny, beschäftigt sich mit der Erkennung von menschlichen Emotionen und dort bin ich jetzt zu 100% als CEO tätig. Und das war so der Werdegang in Kürze.
Sehr, sehr cool. Lass uns mal zurückspringen, die Gründung von Hive und versucht mir mal, vielleicht mal nochmal zu erzählen. Ganz ehrlich, habe ich euch das nie gefragt. Das ist das Schöne in meinem Podcast, wenn ich Gäste habe, die ich schon ganz, ganz lange kenne, lerne ich die im Podcast eigentlich erst richtig kennen. Erzählt doch nochmal die Geschichte, wie ihr auf die Idee gekommen seid, wie das entstanden ist, wie der Start ging. Und wir kommen auf die, ihr habt ja nicht nur einen Spin-Off, sondern mehrere. Da kommen wir auf alle noch zu sprechen, aber vielleicht die Gründungsgeschichte, auch die Gründungsidee. Ich sage ja immer, ihr seid für mich so ein bisschen das deutsche IDEO, aber vielleicht habt ihr eine andere, bessere Beschreibung. Wie war das? Wer hatte die Idee?
Also ich glaube, wir haben uns alle demselben Problem genähert. Und das Problem war eigentlich, dass die meisten Innovationen schiefgehen. Der Micky kannte das Problem schon eher aus dem Bereich Design, hatte eine Designfirma, Industriedesignfirma davor. Johann und ich haben das natürlich eher aus der wissenschaftlichen Seite noch betrachtet. Zu der Zeit hatte Johann ja auch noch schon viel mehr Berufserfahrung dann noch. Letztendlich geht es eigentlich immer darum, dass eben viele Produkte und Features entwickelt werden, die einfach keiner braucht. Und die Erfinder, das war immer so die Idee, die sitzen in ihrem Labor abgeschottet. Das ist so eine Art Geheimniskrämerei, die da irgendwie zum Geschäftsmodell von Innovation gehört hatte. Und unsere Vision war eigentlich genau das Gegenteil davon. Also wir wollten eigentlich das Innovieren selbst innovieren. Das Potenzial des Internets war natürlich da gerade im Kommen. Das heißt, wie kann man möglichst viele Menschen in den Innovationsprozess einbinden, um das Risiko zu senken? Und die Begriffe, die man heute so kennt, also Co-Creation, Open Innovation, Crowdsourcing, Distributed Innovation, die gab es alle noch nicht. Also die gibt es ja erst so seit 2003, 2004. Wir hatten auch einen Begriff dafür, der hieß Customized Innovation. Und mit dem Begriff sind wir auch ganz plakativ auf der Webseite gestartet. Unsere Garage war ein Getränkemarkt im Westend, also nicht viel Quadratmeter.
Das war ein Designbüro erst. Bevor es ein Designbüro war, war es ein Getränkemarkt. Und dann habe ich versucht, die Getränke rauszuräumen und um es zum Designbüro zu machen. Nur so viel dazu, Getränke gab es keine mehr.
Ja, auf jeden Fall waren wir da auf wenigen Quadratmetern da zusammengesessen, das definitiv. Und das Feedback vom Markt war auch nicht so positiv. Also die meisten waren der Idee jetzt nicht so aufgeschlossen zu sagen, wir nehmen jetzt den Verbraucher oder den Kunden mit dazu, weil Innovation war nichts anders als F&E. Also es war eigentlich so das Synonym dafür.
Ja, gut. Wobei, wir hatten damals schon das Glück, Michi, dass der Alvin Neu von Adidas bei uns ins Büro gelaufen ist. Der Johann hat den damals auf der ISPO akquiriert. Der war zum damaligen Zeitpunkt der neue Chef der Innovationsabteilung von Adidas. Und der kam bei uns rein und hat also diesen Startup-Flair, den man so damals so in der Form gar nicht bezeichnet hat, mal ein bisschen eingesogen und hat dann seinen Schuh auf den Tisch gestellt und hat gesagt, Leute, es geht jetzt um dieses Thema und hat dann mit uns an super, super spannenden Themen gearbeitet, die dann von Adidas tatsächlich auch Jahre später in Umsetzung gegangen sind, beziehungsweise den Markt dann erreicht haben. Und das war zu einer Zeit, das war radikal.
Ich erinnere das genau, weil als wir uns kennengelernt haben als zu viert, also ich habe ja wie gesagt mich schon länger kennengelernt, als wir uns das erste Mal zu viert gesprochen haben, habt ihr mir diesen Case erzählt und ich bin fast vom Stuhl gefallen. Darf man darüber sprechen oder ist das Verschwiegenheit oder wenn es Verschwiegenheit ist, dann versucht doch mal einen Case, was so typisch für die erste Zeit war, mal zu erzählen, wie ihr da rangegangen seid. Ihr habt ja verschiedene Formate. Einmal, wo ihr wirklich über große Communities, die ihr online aufbaut, Innovationen reinholt. Dann aber auch, ich erinnere auch diesen einen wunderschönen Case, der sich eher in der Bergwelt, ihr merkt schon, ne? Ich mache es abstrakt, damit das nicht rausgeschnitten werden muss, der sich in der Bergwelt abgespielt hat. Oder die, wo ihr so Experten zusammengeholt habt, die sich beim Thema Auto gut auskennen. Also ihr habt ja verschiedene Herangehensweisen, wie ihr Endverbraucher einbindet oder auch Experten einbindet in die Produktentwicklung, in die Ideengeneration. Vielleicht nennt ihr mal so ein, zwei Beispiele. Ich finde das sehr plakativ und gut zum Einstieg, bevor wir so ein bisschen auf die Company kommen und die Struktur.
Also in der Tat durften wir ganz tolle Projekte machen. Wenn ich jetzt die Namen, glaube ich, darf man jetzt schon nennen. Wir sind jetzt 20 Jahre weiter. Wir haben uns eigentlich so Zielkunden eingebildet. Unter anderem Adidas, weil wir die Company cool fanden, unter anderem Siemens, weil die direkt ums Eck waren und mein Vater dort mal gearbeitet hat und halt die ganzen großen Blue-Chip-Companies. Für Adidas beispielsweise, da ging es um Adjustability und Modularity, also der erste modulare und anpassbare Schuh, der dann damals 2002, 2003, glaube ich, A1 hieß der, gelauncht wurde. Da ging es eben darum, dass man mit Hilfe von Lead-Usern und auch Unterhaltungen im Internet herausfindet, welche Präferenzen und Ideen Kunden oder Nutzer zum Thema modular, anpassbarer und auch wärmt des Gebrauchs verstellbarer Schuh hat. Ja. Und das war dann eben, man kennt die Vorgängermodelle mit diesen drei Boppeln, die man da rein stopseln kann und dann eben die unterschiedliche Dämpfung und Härte einstellen kann und das Ganze eben dann elektrisch und die erste Art von, sag ich jetzt mal, Smart Turnschuhe entwickelt haben. Ein anderes Projekt bei Siemens, das uns sehr geprägt hat, war das erste Notfallhandy für Kinder, ja, wo wir eigentlich dann Charakter Leonie entwickelt haben, gemeinsam mit Kindern und wo es darum gegangen ist, in welchen Notfallsituationen eigentlich Kinder dann ein Handy nutzen könnten, um eben Verbindung mit ihren Eltern, mit Schule etc. aufnehmen können. Und vielleicht auch, dass sie eben remote ortbar sind. Und man muss sich vorstellen, das war 2000, da war Siemens noch einer der führenden Handyanbieter. Und das war eigentlich ein Unding, dass man gesagt hat, hinsichtlich auch Ortbarkeit, dass man da plötzlich dann Kinder orten kann, beziehungsweise ein Handy am Ohr eines Kindes, das geht ja gar nicht. Und technisch war das auch nicht so einfach möglich. Also diese Insights, diese Sorgen, die dann die Eltern von Leonie hatten, zu übersetzen und dann auch einen technischen Prototypen zu bauen, wo der Mickey dann die gesamte Designkompetenz und Entwicklerkompetenz nochmal einbringen konnte. Die Technologie war damals so riesig, dass man einen eigenen Rucksack sozusagen brauchte, den die Kinder mitschleppten. Und er hatte aber schon die Idee, gemeinsam mit Kindern, mit Eltern entwickelt, dass das eben am Armband ist und eine Art Notfallbutton und das zu Zeiten von 2000. Also ich möchte noch mal erinnern, du hattest ja eingangs auch gefragt, also welche Tools und Vorgehensweisen. Wir hatten Customized Innovation als Hilfsbegriff verwendet. Da gab es kein Facebook, da gab es keine Social Media, da gab es noch die Zeiten von Cash Burn Rates von Startups, die möglichst viel Geld innerhalb kurzer Zeit verbrannt haben. Boo.com war sozusagen das Paradebeispiel. Also nur Werbung eigentlich im Internet, und wir haben gesagt, nee, wir können eigentlich mit einer unbekannten Masse in Dialog treten, ohne dass sie tatsächlich mit uns am Tisch sitzen, sondern wie wir jetzt gerade virtuell miteinander kommunizieren, und dann ist es plötzlich egal, ob die Kundin, die Anwenderin jetzt in Brasilien, in Moskau oder eben in Hamburg, München sitzt. Und von dieser Vision waren wir fasziniert, und dann hat sich natürlich herausgestellt, dass wir nicht nur aktiv mit denen in Dialog treten können, sondern wir können die Konversation, die natürliche Konversation im Internet beobachten und analysieren, und das Ganze ganz unbeeinflusst. Plötzlich hat man gesehen, dass sich in Foren Leute beispielsweise über Kinder und wie die zur Schule kommen, sich unterhalten, oder die Verwendung von Turnschuhen, und ganz viel Kreativität, by the way, auch im Internet stattfindet. Beispielsweise so Designer-Roll-Calls haben sich die selber gestellt, und das waren Designstudenten, die sich dann im Internet getroffen haben, ohne sich zu kennen, und gesagt haben, wie wird wohl der nächste coole Basketballschuh von Nike aussehen, und haben den dann gezeichnet, und tatsächlich, damals war es der Michael Jordan natürlich das Idol, haben die dann einen Jordan-Schuh entwickelt, und der echte, den Nike dann gemacht hat, der war ziemlich nah an dem, was eigentlich die Kunden und Designer eben vorab da im Internet released hatten.
Ja. Das habt ihr gesehen und gesagt, das müsste man systematisieren, so ein bisschen, oder wie
war ja, denn dieser Schritt? Es ist genau, das ist, war eigentlich so, dass wir, das ist ja, wenn man mal eine Tür aufmacht, ja, und plötzlich sieht, welches Potenzial man im Internet eigentlich hat, und dass da nicht nur Werbung stattfindet, sondern dass sich da Leute austauschen, dass sie wirklich über Produktfeatures, über Nutzungsbedürfnisse, über Probleme sich unterhalten, und nicht nur unterhalten, sondern auch dann tatsächlich Lösungen generieren, gemeinsam die evaluieren. Dann haben wir gesagt, das ist eigentlich der tollste Innovationsspielplatz, den man sich vorstellen kann, und das zu systematisieren. Und natürlich hatten wir wahnsinnige Schwierigkeiten. Ich erinnere auch bei dem Projekt bei Audi, wo du ja auch mit dabei warst, wo dann immer die Diskussion war, das ist ja nicht repräsentativ, und wer ist denn überhaupt im Internet, und das sind ja nur ein paar ganz verrückte Typen. Und wir eigentlich immer damit zu kämpfen hatten mit Marktforschern, die eigentlich ihren Markt beschützen wollten und nicht sehen oder sich zugestehen wollten, dass eigentlich der Markt disruptiert wird und dass Technologie dafür sorgt, dass eigentlich das demokratisiert wird. Und so ist es auch lange Zeit gewesen, als wir dann diese Methoden, also wir haben die dann Netnography beispielsweise genannt oder weiterentwickelt von dem Forscher Rob Kosinetz, oder dann auch Lead-User-Ansätze. Also wir waren immer stark geprägt von der wissenschaftlichen Forschung. Das sind Konzepte gewesen, die man bei irgendwelchen Forschern am MIT oder Stanford oder eben in Harvard geforscht hatte. Und wir dachten uns, warum gibt es eigentlich keine praktische Anwendung? Und natürlich sind nicht alle dieser Ansätze dann tatsächlich aufgegangen oder haben den praktischen Mehrwert gebracht, den wir uns vorgestellt haben. Aber das war eigentlich immer so und ist auch unsere DNA, dass wir woher kommen, wo wir versuchen, die neuesten Erkenntnisse, wie man das Innovieren verbessern kann, dann tatsächlich in die Praxis umgesetzt haben und natürlich dann auch einiges forschen konnten. Und das ist heute noch so. Und zu der Frage, wie sind wir eigentlich da zusammengekommen? Ich glaube, wir haben eigentlich alle die gleiche Vision und das Ziel vor Augen gehabt. Wir sind Überzeugungstäter. Ja, wir wollen das Innovieren verbessern und wir wollen Innovatoren helfen, bessere und erfolgreichere Innovationen hervorzubringen. Und am Anfang war das eben nicht klar, dass wir das für Unternehmen machen, sondern auch für Erfinder, Nutzer, egal wer. Also wir wollten eigentlich den Innovationen zum Erfolg helfen und haben eben festgestellt, dass es oftmals mangelt an präziser Information, an tatsächlich Einblicken, welche, heute würde man sagen, Product Market Fit, also welche Anforderungen an das Produkt gestellt werden, damit es überhaupt Erfolg haben kann, beziehungsweise dann auch in der Vernetzung mit unterschiedlichsten Akteuren.
Ja, ja, das ist tatsächlich so. Und auch nochmal aus meiner Sicht, das Zusammenspiel zwischen der wissenschaftlichen Seite der gesamten Betrachtung und dann quasi der Umsetzung. Wenn man sich vorstellt, dass man als Entwickler, als Ingenieur oder als Industriedesigner tatsächlich Zugang hat zu den späteren Nutzern und die direkt mit in den Prozess während der Entwicklung einbinden kann, ohne Flüsterpost, ohne Interpretationsspielräume, ohne politisches Theater und Zinnober von irgendwelchen Lehmschichten in Unternehmen, die sich durchsetzen möchten und ihr Ego quasi dann verwalten im Innovationsprozess, dann entsteht tatsächlich ein extrem, ich sage immer, produktiver Zustand, in dem dann auch man als Designer, wenn man die gesamten Entscheidungen mittreffen muss, man extrem stabil entscheiden kann. Und das Schöne daran ist da, die Endverbraucher werden zu Kollaborateuren, die dann tatsächlich beim späteren Produktlaunch erstens mal als absolute Early Adopter schon komplett gebiased die Produkte extrem gerne haben. Und natürlich hätte es damals schon so mächtige Social Media Plattformen gegeben. Das wären dann natürlich die idealen Influencer gewesen. Und insofern waren wir unserer Zeit ein bisschen voraus. Das ist natürlich auch so ein kleines Handicap von Innovatoren, dass man oftmals einfach 5 bis 10 Jahre zu früh dran ist. Und dann guckt man sich um in 10 Jahren und sagt, oh, das, was die gerade machen, das haben wir damals schon erdacht. Und man muss sich dann damit natürlich auch anfreunden und lernen, dass man in einem Zeitstrom mit ganz vielen Menschen parallel in die Zukunft fährt und natürlich der Impact, den man dann direkt auf die Produkte hat, nicht immer unbedingt der wichtigste ist. Ich meine, dass heutzutage Unternehmer Cabriolets in die Sonne schießen und dass das weltweit beklatscht wird, da haben wir schon auch unseren kleinen Teil dazu beigetragen. Innovation ist ein wichtiges Thema.
So, und auf diese Werbung freue ich mich schon seit 4 Jahren. Ihr ahnt es, es ist soweit. Unser Buch wird fertig. Wir geben in den nächsten Tagen final unser Manuskript ab. Mit unserem Lektor, auf den gehe ich gleich noch ein, haben wir in den letzten Monaten schon viel daran gearbeitet, viel Feedback, Input bekommen. Aber jetzt in den nächsten Tagen geben wir final ab. Dann geht das Ding in den Satz und dann auch bald in den Druck. Worum geht's? Ihr könnt es ahnen. Es geht um die wichtigsten Themen bei New Work und um die Umsetzung in der Realität. Und wir nutzen für dieses Buch die Erfahrung aus den, ja, dann über 300 Gesprächen, aus aber auch der jahrzehntelangen Beratung, Begleitung von Menschen sowie den richtigen und wichtigen Ansätzen zum Thema neues Arbeiten, die wir aus der Literatur, aus den vielen Tipps unserer Gäste mitgenommen haben. Das Buch ist von uns, den Podcast-Hosts, aber vor allem auch von Svantje Almers, die erst unser Gast war, dann meine Geschäftspartnerin wurde und jetzt als unsere Co-Autorin, die zu Recht an Nummer 1 der Autorenliste steht, mit uns gemeinsam das Buch geschrieben hat. Sie hat als Beraterin, Executive Coach und Trainerin eine unglaubliche Methodenkompetenz mit all den Themen, die uns in dem Buch beschäftigen und auch jede Menge echte Erfahrung, egal ob Getting Things Done, OKRs, Design Thinking, Scrum, NLP, Holacracy oder Language and Behavior Profiling. Svantje hat all das gelernt bei den Besten ihres Faches und setzt es in ihren Aufgaben seit Jahren erfolgreich ein. Zurück zum Buch. Das erscheint im Februar. Und wir freuen uns aber sehr, wenn ihr es jetzt schon vorbestellt. Kleines Freudenerlebnis. Ich habe es jetzt gerade einmal auf LinkedIn geteilt. Extrem gute Feedback bekommen. Und bei Amazon sind wir dann von Platz 300.000 auf Platz 5.000 vorgeschossen. Also es hilft uns sehr, wenn ihr jetzt schon vorbestellt. Das geht natürlich auch bei der Buchhandlung eures Vertrauens, aber eben auch auf allen Plattformen, wie zum Beispiel auch Amazon. Es ist auch jetzt schon mal Zeit, Danke zu sagen. Wir werden in den nächsten Wochen immer mal wieder ein bisschen davon berichten, wie es uns so ergangen ist mit dem Schreiben. Aber vielleicht fangen wir mal bei dem Verlag Wahlen an, der uns als Spitzentitel ins Rennen schickt. Dennis, unser Lektor, der schon Bücher von Frederic Laloux, Amy Edmondson, John Stepper und John Doerr lektoriert hat und viele, viele andere, hat uns in den letzten Monaten extrem unterstützt, uns auch immer wieder gezwungen, uns wirklich darauf zu fokussieren, was wir mit dem Buch wollen, nämlich Menschen helfen, durch Arbeit stark zu werden. Das ist das, was wir wollen und das ist das, was wir von Frithjof Bergmann quasi mit als Aufgabe bekommen haben, als wir mit ihm in Folge 100 uns getroffen haben. Christoph hat ihn ja nochmal später gesehen. Ja, dann bedanken wir uns bei der Design- und Branding-Agentur Loft, die zu der von mir mitgegründeten Agenturgruppe Think gehört. Allen voran Michael Jakobs, dem Chef, und dem Executive Creative Director Alex Müskens und seinem Team, mit dem ich schon seit, glaube ich, über 15 Jahren zusammenarbeite, die uns ein wirklich ganz fantastisches Cover-Design gemacht haben und auch den Verlag beim Satz unterstützt haben. Also vielen, vielen Dank für diese großartige Unterstützung. Dann bedanken wir uns sehr herzlich bei einer unserer Hörerinnen, nämlich bei Christine Eumanns, die selber New Work-Expertin ist und aber auch eine Graphic Recording-Expertin und die uns damals, als wir für 3 Wochen lang den Corona Situation Room auf YouTube gestreamt haben, schon mit jedem Tag mit einem Graphic Recording beschenkt hat, die uns jetzt auch wieder unterstützt und die Grafiken für das Buch gemacht hat. Wir bedanken uns bei nach wie vor über 100.000 HörerInnen pro Monat, bei den weit über 300 Gästen, die wir im Podcast hatten und natürlich bei unseren Teams bei Blackboard und den Podstars bei UMR und unseren Familien, die das ausgehalten haben, dass wir in der letzten Zeit so viel Zeit für dieses Buch aufgewendet haben. Also nochmal die Bitte, der Wunsch, die Aufforderung, wenn ihr euch für das Buch interessiert, bestellt es doch jetzt schon mal. Dann kriegen wir es vielleicht auch hin, dass wir die Auflage noch ein bisschen hochschieben. Und dann im Februar wird es dann bei euch auf dem Tisch liegen. Wir werden euch weiter informiert halten, wo wir mit dem Buch stehen. Danken erstmal für die Aufmerksamkeit und ich bin total froh, gerade in dieser Folge, wo es um Co-Creation, Open Innovation geht, auch über unser Buch zu sprechen, denn letztendlich ist das Buch, was wir geschrieben haben, aber ohne diesen Podcast, ohne die Gäste, ohne the wisdom of the crowd, die vielen Anregungen, die wir auch von den HörerInnen bekommen haben, wäre dieses Buch nie entstanden. Vielen Dank an euch alle.
Den Link, den kannst du nachher nochmal zum Schluss so als Nachklapper nochmal erzählen. Aber was ich so bemerkenswert finde bei euch dreien und Johann hat so ein bisschen nicht so richtig gesagt, deswegen sage ich es nochmal, du hast ja deine akademische Karriere parallel fortgesetzt. Ne? Du bist Professor geworden, du hast Gastsemester am MIT, du bist in einem Ausschuss oder in einem Gremium in Harvard mit der NASA irgendwie. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über diese Schnittstelle Wissenschaft und euer Unternehmen, wie ihr euch da irgendwie immer wieder befruchtet habt und euch auch gegenseitig befruchtet. Ihr habt ja auch eine schöne Schnittstelle zur Uni in Aachen da über ein weiteres Aufsichtsratmitglied. Ich finde das eigentlich so eine sehr bemerkenswerte Geschichte. Und Johann, wenn du das beantwortet hast, dann würde ich Micky nochmal fragen, wie ist das eigentlich wirklich als Designer? War das immer so, dass du es cool fandst, Kunden einzubinden und Marktforschung zu nutzen? Weil ich kenne ganz viele Kreative, die das ganz furchtbar finden.
Okay.
Magst du starten?
Soll ich starten?
Ja,
okay. Also ich finde es ehrlich gesagt sehr cool, die Leute einzubinden, weil ich mache die Sachen nicht für mich. Und wenn ich sie für mich mache, dann binde ich mich ja automatisch auch mit ein. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich hochspannend. Und was mich aber beim Einbinden über die klassische Marktforschung und über die Instrumente, die quasi einem vor 2000 zur Verfügung standen, immer gestört hat, ist, dass die Einbindung nicht ehrlich war. Ja, ich habe also äußerst bizarre Entscheidungswege miterlebt in Unternehmen, wirklich großen Unternehmen, bei denen die Entscheidung im Grunde genommen in einem Buch stand und keiner hat es angefasst, keiner hat es aufgemacht und der Stärkste am Tisch hat es dann interpretiert und sich durchgesetzt. Das kennt man übrigens auch aus großen Bänden, in denen der Glaube verankert ist in Wort und Schrift. Die Interpretation spielt damit eine starke Rolle und für Designer, für Entwickler ist es eben wichtig, dass die Interpretation möglichst gering ist und dass man möglichst versucht, in den O-Ton zu erleben und das zwischen den Zeilen zu lesen, also das dann auch in Kombination mit den Technologien, die man gelernt hat, mit den Abläufen, mit den Methoden, die man anwendet, um Produkte oder Lösungen zu erschaffen. Da ist es extrem wichtig, dass man ein gutes Gefühl für den späteren Anwender hat und die Usability, also das heutzutage mit User Experience umschriebene Design, einfach entsprechend ganzheitlich mit abbildet. Und da ist es umso wichtiger, je mehr Leute damit beteiligt sind und je besser man miteinander kommuniziert und umgeht, umso genialer kann die Lösung werden. Die Hauptherausforderung hierbei ist, dass man weiter Jäger bleibt und nicht anfängt, Stimmen einzusammeln und nicht irgendeinen demokratischen Prozess daraus macht, sondern dass jeder seine professionelle Rolle immer noch voll ausleben kann und der Gestalter oder auch der Entwickler nach wie vor seine Professionalität auf den Boden bringt. Das heißt aber nicht, dass er nicht vorher sauber zugehört hat und die Informationen vorher toll verarbeitet hat. Wunderbarer Zustand, kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, ist auch ein klassischer Teil dieses Industrialdesign-Prozesses, der ja auch in Deutschland mitentwickelt worden ist, schon vor längerer Zeit. Und das Design Thinking, das dann dahinter liegt und jetzt eben in Neudeutsch so heißt, das ist da ganz klar ein ganz, ganz tragender Prozessbestandteil.
Danke. Dann gehe ich vielleicht mal über. Also danke für deine Frage und das ist eigentlich schon eine ziemlich coole Kombo, muss ich sagen, die es uns ermöglicht hat, dann auch den Freiraum zu haben, zu forschen. Ja. Zunächst einmal, Michi hat es ja schon erwähnt, haben wir uns kennengelernt während unserer DIS. Das heißt, wir haben uns schon entschlossen gehabt, auch wissenschaftlich zu arbeiten und tatsächlich auch im Rahmen unserer Dissertation dann ein Thema zu finden, wo wir beide Feuer gefangen haben. Und der Micky hat es ja auch gesagt, also es gab schon Instrumente, beispielsweise Marktforschung, aber besonders gut, wenn man ehrlich ist, hat die ja auch nicht funktioniert, sondern die Flop-Rate war wahnsinnig hoch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die jetzt total niedrig ist, aber man innoviert in einer ganz anderen Geschwindigkeit. Und wir wollten eben gezielt und systematisch Wege finden, wie man es besser machen kann. Und da wir im Rahmen unserer Arbeiten eben so viele tolle Themen identifiziert haben, wie es vielleicht gehen könnte, wir dann aber festgestellt haben und gefeedbackt vom Micky, das wird alles nicht so praktiziert. Das macht ja keiner so, obwohl es bestimmte Leute eben schon ansprechen, haben wir uns das auf die Fahne geschrieben. Und natürlich, bis die DIS sozusagen abgeschlossen war. Wir haben übrigens parallel gegründet und gearbeitet und Familie gegründet etc. Also das war, wenn ich im Nachhinein so drauf blicke, schon etwas zu viel, aber das ist vielleicht auch unser Naturell, wenn dann ganz und sofort und schnell und das geht schon und wenn es auch alle anders gemacht haben. Insofern war es sehr sinnvoll, dass wir zumindest da schon mal so eine theoretische, sage ich jetzt mal, Richtung hatten, wo wir vielleicht uns weiterentwickeln können. Und dass sich das daraus dann so entwickelt hat, das war eigentlich wahrscheinlich die Begeisterung, die wir versprüht haben, wo wir gemerkt haben, zum einen nimmt uns diese wissenschaftliche Community auf, die sind dankbar, wenn es endlich dann Leute wie uns gibt, die ihnen Daten bringen können, die auch dann den Jargon und die Sprache des Unternehmers sprechen und dann auch, sage ich jetzt mal, bold genug sind, versuchen, das umzusetzen. Und zum anderen haben wir dann ja auch wirklich schnelle Erfolge gehabt. Ja, wir erinnern uns an das Invisible Black and White Deo von Beiersdorf, das mit die erfolgreichste Innovation seit der 130-jährigen Geschichte war. Und das hat uns natürlich Rückenwind gegeben. Aber es war uns auch klar, dass gerade aufgrund der Technologie Internet und auch der Forschung, plötzlich kamen Themen wie Open Innovation, Co-Creation und plötzlich gab es eben neue Möglichkeiten und das hat uns so fasziniert, dass wir eigentlich gesagt haben, wir brauchen unsere eigene R&D, ja, wo wir uns dann Gedanken machen können, wie können wir mit Universitäten kooperieren, wie können wir Ökosysteme bedienen, wie können wir dann auch die Inhalte von Startups mit Corporates verbinden und eben nicht nur Konsumenten und Kundinnen in diesen Prozess mit einzubeziehen. Und da war eigentlich die Wissenschaft und Forschung ein gutes Thema und ein Vehikel. Wir haben dann natürlich auch Hybrid-Doktoranden gehabt oder Masterarbeiten und uns da eigentlich auch ein Netzwerk aufbauen können. Und so in gewisser Weise erlauben wir uns gegenseitig auch unsere Freiräume. Ja? Und man muss sagen, der Michi und ich hatten halt das Gen, auch uns da ein bisschen weiter auszutoben. Und der Michi hat viele Erfindungen rausgehauen, also dass das eigentlich auch eine gute Kompensation war, unseren Bedürfnissen danach zu gehen.
Super. Du hast jetzt das Stichwort Black and White Beiersdorf genannt. Das fand ich auch damals, als ich es das erste Mal gehört habe, einen irren Case. Könnt ihr da ein bisschen erzählen zu der Geschichte, wie ihr auf den Insight gekommen seid, dieses Produkt zu entwickeln, wie so ein Prozess geht, oder ist das auch eher Geheimhaltung?
Nee, das dürfen wir sogar sehr gerne tun. Wir haben sogar eine Harvard Business Case Study darüber geschrieben im Nachhinein, ja, weil natürlich Unternehmen gerne über Erfolgsstories sich mit Studenten unterhalten und nicht über Flops, und das war tatsächlich eine große Erfolgsstory. Also wir hatten gemeinsam mit unseren Ansprechpartnern damals, der Stefan Biel, der Dr. Biel war dafür verantwortlich, haben wir einen Prozess entwickelt und vorgeschlagen, und ehrlich gesagt haben wir wahrscheinlich den Job bekommen, weil die noch Restbudget hatten, aber das ist ja egal, wie man dann dazu kommt. Wir haben ihn kennengelernt auf einer Konferenz, und der Michi und Volker und noch ein paar weitere habe ihm erzählt, wie man mit Hilfe von Insights, die man durch Beobachtung im Internet gelangen kann, dann Ideen generiert mit Hilfe von Lead-Users und diese dann wieder abtestet in Form von Workshops. Und das fand der Stefan Biel eigentlich gut. Und in gewisser Weise hat er wahrscheinlich in dieser Thematik auch sich selber erkannt, weil, wenn man ganz ehrlich ist, hatte er das Problem selber, dass Deos Flecken machen. Allerdings ja, konnte er natürlich nicht sagen und zum Vorstand gehen, by the way, ich habe das Problem, dass Deo Flecken machen, und wie gehen wir jetzt damit um? Sondern er wollte einfach mal schauen, ob über dieses Thema da draußen gesprochen wird und welche anderen Themen. Und es hätte ja nie jemand geglaubt, dass sich Leute in Internetforen über Deodorants unterhalten und dann so Peinlichkeiten wie Deoflecken unter dem T-Shirt und wie unangenehm das ist, wenn ich jetzt gerade mein erstes Date habe oder mein Bewerbungsgespräch und dann feststelle, oh gosh, ich habe einen gelben Fleck an meinem weißen Shirt. Und wir haben dann festgestellt, da gibt es eben mehrere solche Plätze, egal ob jetzt Sportcommunities oder Haushaltscommunities oder Beauty oder. Und es gab sogar einen Typen, der hieß The Undershirt Guy. Und dieser Undershirt Guy, der war selber so verzweifelt und hat Experimente gemacht, wie man eigentlich diese Stains, also Flecken aus den Textilien rausbekommt. Und das Witzige, es gibt nicht nur den einen Fleck, ja, sondern der hatte so ein Stain-Manual entwickelt mit 9 unterschiedlichen Fleckentypen.
Nein.
Also ich könnte da weit ausholen, ich glaube, ich muss die Kurve kriegen. Also
aber den hat zum Beispiel, nur mal die Frage, den kannte die R&D-Abteilung von Bayersoft, kannte den nicht, den habt ihr gefunden?
Ja, natürlich, den haben wir gefunden, den haben wir dann eingeladen, und mehrere so Undershirt-Guy-Typen, die haben dann mit uns gemeinsam in Hamburg mit der Bayersdorf-Crew, sag ich jetzt mal, die Erkenntnisse weiter verfestigt und Ideen generiert und Konzepte. Und natürlich waren die nicht repräsentativ, das ist schon klar, sondern das war wirklich nur eine Insight-Generation, und in mehreren Stufen haben wir dann eben auch unterschiedliche Customized Configuration Prozesse gemacht oder so ein Developers Index, wo es dann eben um eine Abtestung dieser Konzepte ging, eben auch übers Internet. Und da haben wir dann selber einen Fragebogengenerator, würde man heutzutage sagen, wir nannten den Q-Gen, entwickeln, mithilfe dessen wir sehr interaktive, konfigurierbare Toolkits gebaut haben, wo man dann eben Produkte und Konzepte virtuell präsentieren konnten, bevor sie überhaupt existiert haben, und da dann verlässliches Kundenfeedback dazu bekommen. Mhm. Präferenzen, wir haben quasi das erste Crowdfunding gemacht, also wir haben dann nicht gesagt, würdest du es kaufen, sondern wie viel Geld würdest du beispielsweise auf die unterschiedlichen Konzepte setzen, wenn du der Chefentwickler wärst, und warum würdest du das tun? Und solche suggestiven Ansätze, später ist draußen Crowdfunding entstanden. Ja, das waren wirklich sehr spannende Zeiten.
In dieser ganz kurzen Werbeunterbrechung geht es um nichts Geringeres als euer Vermögen. Ganz konkret bietet euch die Privatbank Hauck & Aufhäuser, eine der ältesten Privatbanken Deutschlands, mit Seed-In die digitale Vermögensverwaltung. Ihr habt die Möglichkeit, ab 25.000 Euro zum 225-jährigen Jubiläum schon zu investieren. Das heißt, ihr könnt digital investieren und habt trotzdem persönliche Beratung. Das ist die hybride Alternative der Geldanlage, die euch Seed-In, also Hauck & Aufhäuser, bietet. Das Ganze auch nachhaltig, denn bei Seed-In wird das MSCI Nachhaltigkeitsresearch eingesetzt und Anleger können somit entlang der ESCG-Kriterien von MSCI investieren. Denkt dran, Ihr müsst euch selber nochmal gut informieren, das ist immer sehr wichtig. Nichtsdestotrotz, die Vermögensallokation übernehmen hier die Investmentexperten und Expertinnen von Hauck & Aufhäuser. Und ihr findet die Information unter www.hauck-aufhäuser.com/seedin-investieren-ab-25k. Das ist das, wo ihr es findet. Schaut mal rauf und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
Und wenn man es mal zusammenfasst, euer Ansatz führt doch im Ergebnis dazu, dass eine große Chance besteht, die Flop-Rate zu senken und die Geschwindigkeit von Innovationen zu erhöhen, oder? Das sind so die zwei Kernfaktoren, oder?
Das sind, glaube ich, zwei wesentliche Dinge, aber das ist natürlich nur ein geringer Ausschnitt. Also wir bekommen mehr Kreativität, wir bekommen Lösungswissen, wir verstehen vielleicht Probleme viel besser. Es geht auch, Trends frühzeitig zu erkennen oder dann tatsächlich talentierte Designer, Softwareentwickler, Algorithmen, Freaks dazu identifizieren, die tatsächlich zur Lösungsfindung beitragen können. Also es ist oftmals so, dass die schlauesten Leute eben nicht bei dir selber im Unternehmen sind oder die Erfahrung, die gerade notwendig wäre, noch nicht gemacht haben oder auch die entsprechenden Kompetenzen nicht irgendwie gerade vor 2-3 Tagen für eine andere Thematik identifiziert haben. Und dieses Übertragen über Industrien, über Unternehmensgrenzen, über Universitätsgrenzen hinaus, das macht eigentlich total viel Sinn. Weil wenn wir ehrlich sind, Michael, wie oft hattest du schon eine Idee, die jetzt nicht direkt zu deinem Job gepasst hätten, aber vielleicht super wertvoll für eine deiner Lieblingsmarken? Und hast du jemals mit denen Kontakt aufgenommen? Selten, nee, du wahrscheinlich schon, weil nee, die dich fragen. Ja. Aber genau diesen Prozess wollen wir eigentlich, oder so sind wir losgestartet, den zu institutionalisieren.
Das ist ganz cool. Ich habe in der Tat als junger Mensch auch Ideen gehabt, wo ich jetzt gesagt habe, okay, vielleicht war ich zu früh dran. Also diese S-Boxen, wie heißt das, HelloFresh, die S-Boxen machen. Die Idee hatte ich vor ich glaube vor 25 Jahren hatte ich das, habe ich gesagt, es gibt so viele Menschen, die abends kochen müssen für sich alleine, die nicht so viel einkaufen können. Wie wäre es, wenn man in so einem Laden so fertige Essboxen machen könnte, eine Portion, wenn ich für zwei koche, nehme ich zwei davon. Also ich glaube, es geht vielen, dass man...
Super cooles Beispiel, super. Und warum hat das eigentlich ein Unternehmen nicht für sich schon viel früher identifiziert, weil sie eben diesen Need nicht hatten? Ja, genau, das ist toll. Ja.
Und es gab damals auch keine Plattform, wo man sowas hätte geben können. Also lass uns mal jetzt auf Hive kommen, weil für mich ist ja Hive Germany's best kept secret in Innovation. Also das stimmt natürlich nicht mehr, weil ihr in eurer Zielgruppe seid ihr natürlich bekannt, aber ihr seid jetzt zum Beispiel in meiner Industrie, aus der ich komme, nicht so bekannt wie IDEO, weil die haben natürlich darüber, dass die auch an der Entwicklung dieses Design Thinking Tools dabei waren, weil die in Amerika sind, weil die da auch Hasso Plattner und bla bla bla, hatten vielleicht so ein paar Startvorteile. Aber ihr macht ja im Prinzip auf dem gleichen Level Dinge. Ne? Wenn ich mir eure Seite angucke, was ihr für Produkte habt, was ihr schon gemacht habt, wo ihr mitgeholfen habt, das ist wirklich gewaltig. Wie seid ihr aufgebaut? Wie viele Leute seid ihr? Wie muss man sich als Laie das Arbeiten bei Hive vorstellen?
Ja, vielleicht gehen wir da auch nochmal auf die Geschichte ein. Also wir waren ganz am Anfang, ja, ich würde es eher so Innovationsesoteriker bezeichnen oder wie irgendein Outpost auf dem Mars. Weil das Thema Innovation...
Das ist die Headline für einen Social Media Post, da kannst du jetzt schon mal einen drauf wetten. Hast du echt gesagt, wir waren Innovationsesoteriker?
Ja, Innovation, also F&E war Innovation, aber Innovation war jetzt nicht eine Disziplin, die man so wirklich für voll genommen hat, weil Innovation war gleichbedeutend mit ein bisschen Brainstormen oder so. Insofern hat es eigentlich auch dazu geführt, wie wir uns aufgebaut haben. Wir mussten ja am Markt Produkte, Leistungen anbieten. Das heißt, wir haben eine eigene Firma für Marktforschung, also Hive Research, gegründet. Wir haben eine eigene Industriedesignfirma Hive Design gegründet und eine eigene Softwarefirma. Und es waren drei unterschiedliche Firmen, damit wir überhaupt andocken konnten an die Budgets, die Unternehmen hatten, weil ein Innovationsbudget gab es nicht. Also es gab ein Marktforschungsbudget, ein F&E-Budget und so weiter. Und da waren wir eigentlich mit der Idee zu früh dran. Und deswegen war die Struktur eben anders aufgebaut nach diesen unterschiedlichen Disziplinen, wo man auch Budgets dafür kriegen konnte. Jetzt ist es gang und gäbe, dass es eine Innovationsfirma gibt. Deswegen haben wir auch die drei Unternehmen, wie sie damals existiert haben, wieder zusammengeführt in One Hive. Haben dort unterschiedliche Innovationspractices, sowas wie Service Design oder natürlich auch digital und so weiter, und verbinden diese Practices mit sogenannten Alignment-Ringen. Also klar, es gibt irgendwo so eine Ausrichtung für Sales, Operations etc., aber unser Stichwort ist hier sicherlich Aligning Autonomy für die unterschiedlichen Bereiche. Wir hatten auch das Glück, dass die Geschäftsführer, mit denen wir zusammenarbeiten, eigentlich alle schon weit über 10 Jahre bei uns sind und wir sicherlich tausende Stunden gemeinsam zum Thema Innovation zusammengesessen sind, die jetzt auch die operative Leitung von Hive übernommen haben. Und wir widmen uns natürlich auch so gewissen Upsides, die wir durchaus in Startups sehen, in Spin-offs zum Thema künstliche Intelligenz, zum Thema Sport, Fitness und Virtual Reality. Und die gründen wir nicht nur, sondern die treiben wir auch selbst voran. Du hattest vorhin erwähnt, eine Idee zu haben. Die Idee für eine Innovation zu haben, ist ja meistens nur der Fun-Part. Das sind die ersten Stunden. Danach muss die Idee in den Kindergarten, in die Schule, ins Studium und bleibt noch zu Hause, bis über 30 ist. Also der Weg ist noch ganz, ganz, ganz lange. Und wir haben uns entschlossen, für bestimmte Themen, die uns wichtig erscheinen, eigene Startups zu gründen und diese auch zu begleiten mit unserer eigenen Manpower und natürlich auch in diesem Ökosystem von Hive mit allen Industriekontakten und natürlich auch mit den vielen, vielen kreativen Mitarbeitern, die wir haben.
Lass uns mal die zwei für mich prominentesten Beispiele rausgreifen. Fabian, mal, du hast vorhin schon in deiner persönlichen Geschichte Tony erzählt. Das ist ja nicht nur für meine erste Branche interessant, also Gesichtserkennung, Mimik zu nutzen, um Leute dabei zu beobachten, wie sie auf Werbung reagieren und das dann mit Hilfe von KI auch zu Daten zu machen. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist aber auch mein neues Thema, nämlich New Work. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, was Tony genau ist und an was für Themen ihr arbeitet, bevor wir dann auch noch zu meinem dritten Thema kommen, zum Thema Sport.
Ja, gerne. Also die Vision von Tawny ist, die Emotionen von Menschen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu messen. Da gibt es ganz viele neue Methoden, ganz viele neue Algorithmen, ganz viele neue Lernverfahren, um eben die Emotionen von Menschen besser zu kennen als bisher. Weil bisher hat man es eben mit Fragebögen gemacht oder man hat Leute in so furchteinflößende Labore gesetzt und dann so Sensorhüte aufgesetzt. Das geht jetzt viel automatisierter. Und was die Zukunft bringen wird, ist definitiv, dass ganz viele Maschinen, Roboter, digitale Systeme werden wissen, wie es uns geht. Weil die bekommen ja auch alle Wahrnehmungsorgane, also Mikrofone als Ohren oder Kameras als Augen. Insofern werden sie auch wissen, wie es uns geht. Wenn die Geräte und Roboter und Maschinen wissen, wie es uns geht, kann man natürlich ganz neue Produkte, Dienstleistungen anbieten, die sicherer sind, die produktiver sind. Und natürlich wird sich auch das Arbeitsumfeld hoffentlich irgendwann an den Menschen anpassen und jetzt nicht wie jetzt an der Produktionslinie genau umgekehrt, wo sich der Mensch der Geschwindigkeit des Bandes anpassen muss. Und das kommt natürlich und die Sensorik, die wir verwenden, sind mehr und mehr und hauptsächlich eigentlich Videodaten, also Computer Vision. Wir haben auch wie biometrische Daten, sowas wie Herzratenvariabilität oder Hautleitfähigkeit natürlich auch mit vermessen und mit Red Bull da beispielsweise sehr viel gemacht.
Aber das könnt ihr auch übers Video, ne? Ihr könnt anhand von Video erkennen, auf der Haut quasi Fließgeschwindigkeit vom Blut und daraus einen Pulsschlag abmessen, oder wie geht das?
Genau, also die Facial Expressions, das sind jetzt die Gesichtsmuskeln, da kann man eigentlich eher ableiten, ob jemand happy, sad oder disgusted und die Basisemotionen. Aber man läuft ja nicht immer grinsend durchs Leben, dass man sowas erkennen könnte. Was auch geht, ist die Herzrate, einen Proxy zu erkennen. Funktioniert so, dass eben durch das Gesicht Blut gepumpt wird und sich da minimal die Farbwerte, die RGB-Werte im Video verändern, weil natürlich der Hämoglobingehalt unterschiedlich ist und dann unterschiedlich viel Licht reflektiert wird und dann eben erkannt wird, oh, die Herzrate steigt oder die sinkt. Das ist ziemlich genau, also wie ich dich jetzt beispielsweise sehe, reicht mir vollkommen, um aus dem Video die Herzrate zu bestimmen und auch bei welchen Antworten du dann besonders freudig reagierst oder vielleicht auch nicht.
Sehr cool. Und die Anwendung kann man eben für Werbung machen. Man kann sie aber natürlich auch machen, wie ich gesagt habe, dass man eben aus der Analyse Implikationen hat, wie ein Mensch vielleicht besseres Energiemanagement über den Tag macht, mit welchen Themen er sich beschäftigt. Ne? Also so, man kann Work-Anwendungen machen und Werbung. Das sind doch die beiden Themen, die er im Moment am meisten verfolgt oder erinnere ich das falsch?
Ja, nee, also New Work oder Future of Work definitiv, weil die Frage ist natürlich, wieso hat jeder einen Fitness-Tracker und macht vielleicht eine Stunde Sport alle 2-3 Tage, aber keiner hat eine Art Emotions-Tracker für die 8 Stunden, die er arbeitet, um seine emotionale Resilienz zu managen und überhaupt die Emotionen während eines Monats besser zu managen. Das ein Thema, das andere, wie du schon angesprochen hast, Werbung, sicherlich ein Fokusthema. Man gibt Hunderttausende Euro aus, um einen Werbespot zu produzieren und ein paar Millionen obendrauf, um dann durch die Medienkanäle zu jagen, weiß aber häufig nicht, wie der wirkt und ob der Recall auch da ist. Sowas kann man eben auch messen, über sekundengenaue emotionale Reaktionen, ob sowas hängen bleibt oder nicht. Und Automotive ist sicherlich auch ein Anwendungsfall.
Klar, Sicherheit und...
Genau, Sicherheit. Also stell dir vor, das Auto weiß, du bist heute besonders aggressiv und kann diesen Zustand an die Fahrerassistenzsysteme weitergeben, um dann vielleicht sensibler einzustellen und dann Unfälle zu vermeiden.
Dann im Tesla von den 900 PS dir 600 wieder wegzunehmen.
Okay, schade.
Ja, ganz stark. Finde ich sehr, sehr plakativ und toll. Lass uns mal aufs Thema Sport kommen. Als ich die ersten Male bei euch im Büro war, war ich immer fasziniert. Skateboards, die in so einer Gitterstruktur waren, super leicht waren. Dann gab es so einen Stab mit einem eingebauten Motor, wo ihr quasi so das Stand-Up-Paddle aufs Skateboard übersetzt habt. Unfassbare coole Sachen. Und irgendwann habt ihr mir dann mal so ein Prototypen gezeigt für ein Gerät, wo man im Prinzip ja Superman-Flugsimulator machte. Ich glaube, es heißt Icarus. Vielleicht erzählt Micky die Geschichte nochmal, weil das ja ein weiteres Startup ist.
Ja, gerne. Freut mich, dass du zu dem Zeitpunkt da warst, als der Prototyp noch im Büro rumgeisterte. Unser Ziel war bei Hive eben auch, uns die Möglichkeit zu geben, wie Johann und Michi auch schon gesagt haben, an Themen zu arbeiten, die für die es aktuell offensichtlich auch keine Kunden für uns gibt, keine Hersteller, die dann sagen, ja super. So kam es eben, dass wir die Chance hatten, im Designbereich 2011 einen Designpraktikanten bei uns, der super talentiert war, bei seiner Diplomarbeit zu unterstützen. Ich habe ihm damals auch ins Gewissen geredet, dass das Thema stärker emotionalisiert werden muss und habe ihm meine Lieblingstabelle hingelegt, die ich von meinem Professor damals in München beigebracht bekommen hatte, die Sinn-Zweck-Skala. Ich habe gesagt, du musst in die Sinnseite rein, darfst keine Handelbank machen. Denn sein Thema war, er wollte ein Fitnessgerät als Diplomarbeit entwerfen. Und dann haben wir also länger drüber gesprochen. Dann hat er irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass er also einen relativ komplexen Roboter baut, mit dem er dann in Anführungsstrichen virtuell fliegen kann, indem er sich eine VR-Brille aufsetzt, die zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich noch ganz, ganz arg in den Kinderschuhen steckte. Da gab es auch noch kein Oculus und nix. Gab zwar schon VR-Brillen, ich glaube, ich habe die erste in den 90er Jahren einmal aufgehabt, aber das war alles dann eher semi-cool. Und deswegen haben wir das so ein bisschen vorhergesehen und ich hatte das Vergnügen, ihn da ein bisschen betreuen zu dürfen. Und dann hat der Kerl eine gute Note gekriegt. Und dann wollte ich ihn natürlich unbedingt in der Firma halten und habe gesagt, kannst du dein Stipendium bitte nicht antreten, das du jetzt gerade gewonnen hast, sondern kommst lieber zu uns als festangestellter Industriedesigner. Hier wäre der Arbeitsvertrag. Und dann hat er gesagt, okay, mache ich. Und ich habe ihm aber damals in die Hand rein versprochen und das Teil setzen wir um. Es wird ein bisschen anders werden müssen, vielleicht, weil wir da sehr weit vorne sind, aber das bauen wir. Okay, Dann hat er also losgelegt und 2013 hatte ich mir dann die Mühe gemacht, einen Termin zu bekommen bei einer Augsburger Roboterfirma. Und denen haben wir das ganze Konzept, der damals schon Icaros hieß, vorgestellt zusammen und haben also versucht, die Jungs zu bewegen, dass sie mit uns das umsetzen. Wir bringen die Idee und sie die Kohle. Das haben die missverstanden. Sie haben gedacht, wir bringen die Idee und die Kohle und wollten 15 Millionen Euro haben damals, um dann einen ersten Prototyp zu bauen. Dann habe ich gesagt, shit, ich habe die Kohle, glaube ich, im Auto gelassen. Und dann sind wir also da geflohen.
Ist jetzt weg.
Sind wir geflohen und sind also auf dem Weg zurück von Augsburg in Stau geraten und haben im Grunde auf der Autofahrt den Icaros entwickelt, auf dem du dann einmal draufgelegen bist. Mhm. Das Ziel war tatsächlich auch dann zu dem Zeitpunkt, gegen andere Ideen, die wir bei Hive entwickelt hatten, also das E-Pedal, das du beschrieben hast, das Gridboard und noch weitere Sachen, im Grunde genommen so eine Art Wettbewerb stattfinden zu lassen, intern bei uns. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, Michi, Johann und ich, welche Märkte sind denn relevant und wo ist denn am meisten Chance? Und wir haben damals schon erkannt, dass also die Digitalisierung, die eben auch die Smartphones und auch diese Verfügbarkeit von diesen ganzen elektronischen Medien gehört, natürlich auch die Bewegung, vor allem bei unseren Kindern, bei Johanns Kindern, bei meinen Kindern, bei Michis Kindern, nicht mehr so hoch im Kurs steht. Und wenn du dann auch noch so Informationen dazu packst, dass also die Lebenserwartung der Menschheit auch vor Corona schon wieder rückläufig war, weil die Leute an Bewegungsmangel leiden und gleichzeitig aber die Kreuzfahrtschiffe und die Sightseeing-Tours, die es weltweit gab, im Grunde genommen Venedig ertränkt haben, so viel Wasser gibt es gar nicht, wie da Leute teilweise durch die Gassen laufen, haben wir gesagt, wir müssen ein System entwickeln, ein Sportsystem entwickeln, das so viel Erlebnisreize schafft und so viele Möglichkeiten bietet, dass man erstens gesund bleibt durch Sport, zweitens vor allem motiviert ist, diesen Sport auch zu betreiben und drittens nicht nur ein physisches Erlebnis mitnimmt, mit hinterher Muskelkater vielleicht oder einer Steigerung der Leistung, sondern eben auch ein emotionales Erlebnis mitnimmt, so ähnlich wie man das bei Outdoor-Sportarten kennt. Das ist auch der Grund, warum Holländer gerne in die Alpen fahren und den Stau sich antun, weil das Skifahren einfach geil ist. So, und dann haben wir gesagt, naja, okay, wir nehmen die Virtual Reality Lösung und setzen uns die auf und verbinden eben VR, also den Sehsinn des Menschen, mit dem vestibularen System, also mit dem Innenohr, und können so zwei sehr miteinander kooperierende Sinne ganz stark in Beschlag nehmen und gleichzeitig dieses ganze System steuern, indem man sich als Mensch bewegt und nicht wie bei einem Simulator jetzt vielleicht bewegt wird oder irgendwelche Motoren Teile der Bewegung übernehmen, sondern wir bauen ein System, bei dem dein Körperschwerpunkt exakt im Mittelpunkt von zwei Achsen ist und dadurch kannst du dich mit minimaler Körperbewegung toll auslenken auf einem Gyroskop, auf dem du in einer Plank-Position liegst. Und das war der Start von Icaros. Und als wir die Prototypen dann gebaut hatten und gezeigt hatten, als Hive und dann Michi hat einen Termin klar gemacht auf der Republika in Berlin und die Leute sind Schlange gestanden, die sind shit durchgedreht 2015. Und dann waren wir auch in Mailand auf dieser Weltausstellung und im bayerischen Pavillon und haben also da wirklich Menschenmassen, die teilweise 4 Stunden gewartet haben, um das Zeug auszuprobieren, was wir da gebastelt hatten, haben wir das an den Start gebracht. Übrigens der erste Programmierer, den hat mir der Johann dann empfohlen, das ist auch nochmal dieses Netzwerk, das Hive bietet. Er kannte also ein Spinner aus London, der damals schon in einer Hängematte sitzend das Gleitschirmfliegen mit VR nachgestellt hatte. Und den habe ich wirklich einen Tag später angerufen und 2 Tage später war der bei uns im Büro und hat uns die erste Software programmiert. Also wir haben wirklich die Möglichkeit, durch unser breites Feld, das wir als Hive kennenlernen, tatsächlich Situationen zu lösen auch und in Lösungen zu überführen, bei denen andere Unternehmen vielleicht Jahre brauchen. Das geht bei uns tatsächlich teilweise in Tagen, muss man wirklich zugeben. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir eben auch selber die Ergebnisse von solchen Sachen dann erleben konnten, wenn wir die Sachen vorgestellt haben. Und dann war natürlich der nächste Punkt, was machen wir damit? und hatten aber das Unternehmen eben so schon aufgestellt und eigene Geschäftsführer im Unternehmen aufgebaut, die eben 15, teilweise 18 Jahre schon im Unternehmen sind. Da musste dann irgendwann sagen, ja, ein bisschen Platz muss man denen lassen, den Leuten, damit die sich auch selber mal verwirklichen können, beziehungsweise selber ihre PS gut auf die Straße bringen. Und da lohnt sich dann natürlich, andere Stellen zu finden, die uns als Unternehmen weiterbringen, allerdings vielleicht den anderen im Unternehmen auch ein bisschen Platz lassen.
Ne? Ja. Also das, was Sie da, das ist ja immer dieses Problem mit Podcast, dass man nicht sehen und zeigen kann, aber das, was Sie da ja geschaffen habt, ist ja wirklich eine Verbindung von vielen Trends. Also einmal das Thema Bewegungsmangel, auf der anderen Seite diese, kannst ja schon sagen, Spielsucht der Next Generation, dann das Trendthema VR. Also da sind so viele Sachen, die ihr quasi so geschickt miteinander kombiniert habt, dass das ja eigentlich ein Thema ist, was sowas von in die Zeit passt, wie wahrscheinlich wenig andere Sportgeräte, die gerade erfunden wurden, oder?
Ja, der Absatz gibt uns bis zum gewissen Grad recht. Die Firma Ikaros gibt es jetzt seit 6 Jahren. Ich bin da zusammen mit dem damaligen ehemaligen Praktikanten und Mitarbeiter von Hive, dem Johannes Scholl, jetzt Geschäftsführer seit 6 Jahren. Und wir betreiben das zusammen. Ich bin da auch die meiste Zeit meiner Arbeitszeit, gestern auch wieder abends bis 22:30. Und wir treiben das natürlich deutlich weiter. Wir haben übrigens im November jetzt die 4. Weltmeisterschaft in Icarace halten wir ab. Das heißt also, da gibt es tatsächlich Piloten, die dann live, zwar vernetzt online, aber in dem Fall im Event dann live gegeneinander antreten. Letztes Jahr zu Lockdown-Zeiten haben wir das Ganze natürlich virtuell gemacht und gestreamt, hat genauso gut funktioniert, aber die wollen halt auch diese Live-Komponente. Da sind Engländer dabei, Franzosen, Ungarn, Österreicher, Deutsche, Holländer, also wirklich verrückt. Und die kommen dann und dann wird gegeneinander geraced auf Rennstrecken, die wir programmiert haben, im Multiplayer, und da geht es um tausendstel Sekunden. Die sind so irre gut, da kommen wir als Gründer und Entwickler gar nicht mehr mit. Die fliegen uns so um die Ohren. Und das Schöne ist, wir haben letztes Jahr einen Fall gehabt. Da kam also, weil wir unsere Geräte eben auch in unterschiedliche Märkte hinein entwickelt haben und von den Märkten auch bestimmtes Feedback bekommen haben, gibt es eben auch Physiotherapeuten, die unsere Geräte kaufen. Ja, unter anderem eben auch Neuro-Reha-Profis, die mit Leuten arbeiten, die Schlaganfälle oder Unfälle hatten und eben Ausfälle von Hirnarealen bekämpfen beziehungsweise mit Leuten arbeiten, die darunter leiden. Und so haben wir schon relativ frühzeitig 2016 gelernt, was unsere Geräte an der Stelle können, und haben dann relativ schnell 2017 angefangen, unsere Geräte auch auf die Bedürfnisse dieser Kundengruppen abzustimmen, auf die Rehas, auf die in den Health-Bereich hinein. Und das Ergebnis war eben, als wir letztes Jahr eine Förderung bekommen haben von dem Bundeswirtschaftsministerium für ein Projekt, in dem wir eine Software entwickeln, die mit den Fähigkeiten eines Trainierenden mitwächst und so die Person immer im Flow-Zustand an der Grenze zwischen Frustration und Überforderung hält. Ja, also wirklich automatisch mitwächst mit den Fähigkeiten des Piloten. Und der Pilot in dem Fall war und ist ein Schlaganfallpatient, der halbseitig gelähmt ist, der vor 8 Jahren einen Schlaganfall hatte und der uns dann tatsächlich auch letztes Jahr besucht hat im August und für den wir dann das Gerät entsprechend hergerichtet haben im Rahmen des Next-Projektes und Next für Neurologic Experience Training. Und wir haben den dann erstmal im Engadin ein bisschen rumfliegen lassen, die ersten 10 Minuten. Danach haben wir ein Interview gemacht, hat er gesagt, er will weitermachen. Der fliegt jetzt auf der WM mit, der ist super kompetitiv, denn der schlägt mich hinten und vorne, fliegt mir voll um die Ohren und ist jetzt beim Takttest, also Time Up and Go, das macht man bei geriatrischen Fällen und bei Schlaganfallpatienten. Man sitzt auf dem Stuhl, muss aufstehen, 3 Meter gehen, umdrehen und sich wieder auf den Stuhl setzen. Es wird getimed. Und er hat bei seinem ersten Test damals 13,9 Sekunden gebraucht und jetzt ist er bei 7,2 Sekunden. Also fast im Normalbereich. Er ist immer noch halbseitig gelähmt, aber die Lähmung ist nicht mehr von Spasmen geprägt. Es ist alles entkrampft. Er ist richtig sportlich geworden und hat eine andere Figur, hat sein ganzes Körperfett verloren und fühlt sich komplett anders, wenn du mit dem sprichst. Er sagt, er ist ein anderer Mensch und kommt jeden Tag zum Trainieren. Und insofern sind wir relativ froh, dass wir an der Technologie und an der Lösung arbeiten, die tatsächlich so vielfältig Spaß macht und die Leute motiviert.
Sehr stark. Johann, jetzt sprechen wir beide nochmal oder wir alle zusammen, aber vielleicht fängst du mal an über die Themen, die ihr so in der näheren Zukunft seht. Was treibt euch? Wie entwickeln sich Co-Creation, Collaboration, Open Innovation, die Themen, die euch treiben? Wie entwickelt sich das weiter? Was erwartet ihr von der näheren Zukunft?
Das ist wirklich mit das Interessanteste, mal drüber nachzudenken, welche Technologien, Themen wir gemeinsam mit unserem Team bearbeiten können. Und vieles davon wurde heute schon genannt. Also von Open Innovation ist es weitergegangen zu so Ökosystemen und mittlerweile ist die Technologie eben nicht mehr das Internet, sondern es sind Robots, es ist AI und es ist 5G und es ist, sag ich jetzt mal, Rapid Prototyping. Und natürlich beschäftigen wir uns sehr stark mit der Weiterentwicklung des Innovierens, wie man beispielsweise diese Technologien nutzen kann, zum Beispiel Algorithmen, um Trends zu identifizieren oder generatives Design zu machen. Aber auch, das ist der nächste Schritt, Produkte intelligent zu machen. Also Smart Connected Products ist für uns ein Riesenthema, wo plötzlich die physische Welt mit der digitalen Welt verschmelzt. Der Icarus ist ein super Beispiel, ein super Vorreiter dafür, wo man plötzlich Erlebnisse gestalten und generieren kann, die bis vor kurzem gar nicht möglich waren, weil man eben in eine virtuelle Welt eintaucht, aber real erlebt, beziehungsweise das Ganze mit Industriedesign, mit Software, mit unterschiedlichsten Sensoriken zu tun hat. Und das ist faszinierend und das geht aus unserer Sicht auch nicht mehr weg. Das kann man auch nutzen, um den Innovationsprozess noch viel besser zu machen. Natürlich geht es dann plötzlich um Daten. Ja, wie schaffe ich es als Mittelständler beispielsweise, diese Datenpools zur Verfügung haben, um ähnliche Erkenntnisse zu gewinnen, wie beispielsweise ein Amazon, ja, oder wie Netflix, die natürlich ganz genau analysieren können, real-time, wie ihre Produkte, wie ihre Angebote genutzt werden. Und das versuchen wir natürlich auch, nicht nur mehr Crowdsourcing zu betreiben oder mit Universitäten zu kooperieren, sondern auch mit Robotern, mit künstlicher Intelligenz. Und das ist natürlich auch dann wieder ein tolles Thema für New Work, also nicht mehr nur remote zu arbeiten, sondern wenn dein Buddy, dein Mitarbeiter, dein Kollege plötzlich ein Bot ist und wie gehst du damit um? Und dann haben wir natürlich noch wesentlich dringendere Probleme. Das ist nämlich das ganze Thema Nachhaltigkeit oder Net Positive Economy, weil wir natürlich schon sehen und das auch selber hinterfragen. Also hat die Innovation Purpose? Ist die wirklich notwendig? Und was der Micky gerade gesagt hat, wenn der Icarus Freude bereiten kann, aber auch wirklich einen Purpose verfolgt, der sinnhaftig ist, dann ist es doppelt gut. Und da sehen wir auch einen Riesenbedarf, dass viele Innovationsprozesse bisher eigentlich das Thema Circular Economy oder was ist eigentlich der CO2-Footprint in dem Sinne gar nicht so berücksichtigen. Aber es sowohl die Kundinnen, auch die Mitarbeiterinnen, die Kolleginnen eigentlich gerne hätten. Natürlich ist es nach außen die soziale Erwünschtheit, aber wenn wir als Unternehmen, wenn unsere Kundinnen in der Lage sind, Angebote zu kreieren, die eben tatsächlich auch was zurückgeben. Und im Moment hängt der Patient Erde etwas, sage ich jetzt mal, an der Infusion. Und wenn wir dazu beitragen können, dann ist das sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Und da geht es jetzt nicht darum, dass wir uns ganz neu erfinden, sondern dass wir die Tools und auch die neuen Möglichkeiten eben für diese Zwecke anwenden. Und Purpose, da kommen wir auch wieder zu deiner Kiste, ja, zum Thema New Work, ist natürlich auch ein wirklich wichtiges Thema für Innovation. Braucht man all die Dinge, die, sage ich jetzt mal, unsere Kunden gerne hätten, um mehr Umsatz, um mehr Gewinne zu generieren? Wir haben nichts dagegen. Ich glaube, es geht eher darum, dass man nochmal diese zusätzliche Komponente der Nachhaltigkeit, der Kreislaufwirtschaft, der Umwelt entsprechend berücksichtigt. Übrigens auch natürlich der Gesellschaft. Wir haben nicht nur Umwelt- oder Naturprobleme, sondern auch natürlich gesellschaftliche Herausforderungen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen.
Vielen, vielen Dank, dass du das auch noch angesprochen hast. Du weißt, wir haben ja auch im Vorfeld oft drüber gesprochen, auch ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt, was eigentlich der ursprünglichen New Work-Bewegung sehr am Herzen liegt. Der Frithjof Bergmann, der das mal, dieses Wort New Work mal erfunden hat oder die Kombination erfunden hat, hat damals schon von den 4 Tsunamis gesprochen, die die Welt bedroht. Davon waren 3 umweltrelated. Also von daher große Freude, dass ihr in die Richtung gehen wollt, dass ihr euch dem Thema stellen wollt und auch euren Kunden da irgendwie helfen wollt, weil ich auch der festen Überzeugung bin, dass da unfassbare Potenziale schlummern. Also das ist ein schönes Fazit. Jetzt haben wir immer zum Schluss noch so 2 Fragen, die ein bisschen time-consuming sind, wenn wir sie zu dritt machen. Aber vielleicht könnt ihr jeder ein Buch nennen, was euch auf eurem Weg sehr inspiriert hat, wenn ihr nicht so gern liest, irgendwas anderes, ein Podcast, ein Interview, ein Mensch, also irgendeine ein bis 2 Inspirationsquellen, die ihr auf eurem Weg so hattet.
Ja, Operating Manual for Spaceship Earth von Buckminster Fuller kann ich nur wärmstens empfehlen. Aus den, ich glaube, 60er Jahren, Anfang 60er oder Ende 50er Jahre. Und Buckminster Fuller, selber ein Innovator, war Ingenieur, Philosoph, Konstrukteur, unglaublicher Typ. Und er hat sehr viel damals schon benannt, was heutzutage tatsächlich nicht nur benannt wird, sondern tatsächlich auch erkannt worden ist als Problem. Und hat aber die Lösung mitgeboten. Und diese Lösungen sind alle sehr pazifistisch, sie sind alle sehr optimistisch und kann ich nur wärmstens empfehlen. Ja, Operating Manual for Spaceship Earth.
Ja, ganz stark. Wir hatten eine ehemalige Mitarbeiterin von ihm bei uns im Podcast. Ich weiß nicht, vielleicht sagt euch der Name was. Amy Edmondson ist eine Harvard-Professorin, die sehr stark im New Work-Kontext wirkt, die hat das Thema psychologische Sicherheit in Teams eigentlich in die Diskussion gebracht. Und die hat für den gearbeitet. Und das Krass. War ihr erster Moment im Leben, der sie so fürs Berufsleben geprägt hat, die Begegnung mit Buckminster Fuller. Ja, cool. Mhm. Danke für den Tipp.
Die Frage hast du mir schon mal gestellt. Ich hatte da auch keine passende Antwort, weil ich eigentlich nur Sportdokus. Ne? Nee, genau. Ich schaue nur Sportdokus an und das ohne Ende.
Vielleicht sollten wir noch sagen, dass du Zehnkämpfer bist und immer noch Zehnkampf machst und auch immer noch Stabhochsprung machst. Da braucht man natürlich viel Zeit dafür, da kann man nicht lesen.
Und auf einem Top-Level. Michi, wie vielten Platz hast du gemacht?
Ja, das war okay, Michi.
Top 10, Deutsche Meisterschaft, Seniorenmeisterschaft.
Ja, Europameisterschaft.
What?
Sportdokus, das sind tatsächlich auch meine Inspirationen. Und da gibt es so viele coole, von I Am Bolt, Usain Bolt Doku, bis hin zu Marty Fish, Federer oder Schumacher Doku, erst kürzlich rausgekommen. Die sind sensationell und die geben schon viel Inspiration auch für unternehmerisches Arbeiten. Zwar jetzt weniger auf so einer Tool- oder organisatorischen Ebene, aber wahnsinnig viel auf einer Motivationsebene. Und eigentlich ist die Haupterkenntnis, wenn man sich so jemand anschaut, der in irgendwelche Sphären vorstößt, wo eigentlich kaum ein anderer Mensch irgendwie in der Lage dazu ist, dass es da keine Abkürzung gibt. Also es gibt einfach keine Shortcuts. Es gibt auch in der Arbeit keine Shortcuts. Wenn du eine Idee schneller voranbringen willst, dann musst du halt die Zeit investieren. Und so in der Konsumgesellschaft gibt es ja schon so die Tendenz, das nicht wahrhaben zu wollen. Also jeder will 20 Minuten Sport pro Tag machen und super fit sein oder jeder will alles essen und 10 Kilo abnehmen. Es funktioniert halt einfach so nicht. Und im Unternehmen ist es sehr ähnlich, weil die Hauptkorrelation ist da immer, also im Sport definitiv, der Umfang und die Intensität des Trainings mit dem Erfolg. Und den Zusammenhang, den kriegst du so nicht weg. Und ich habe letztens eine Folge aus eurem Podcast gehört, und zwar mit dem Konstantin Mehl. Der hat ja Foodora und Kaya Health vorangebracht. Also eigentlich ein ganz sympathischer, erfolgreicher und aufgeräumter Typ, bei dem du sofort merkst, dass er jetzt irgendwie nicht nach dem schnellen Euro aus ist und eben nicht den Shortcut sucht, sondern halt sein Ding von A bis Z irgendwie durchzieht, komplett. Und das ist so eine Parallele, die ich da einfach sehe. Es gibt einfach keine Shortcuts, oder der Bodybuilder würde sagen, no pain, no gain.
Ja, stark. Danke. Danke auch dafür. So, jetzt kommt der Designer.
Also ich schaue keine Sportsdokus, sondern ich lese Artikel und davon relativ viele, die langweilig sind. Ich möchte jetzt vielleicht ein Buch herausgreifen, das mir gerade vor kurzem unter die Finger gekommen ist, und zwar von meinen Kollegen Kurt Matzler und Julia Hautz und weiteren Co-Autoren Christian Stadler und Stefan Friedrich von den Eichen. Da geht es um Open Strategy. Und ich finde eigentlich, das ist sehr interessant, dass Dinge, die wir im Innovationsprozess eigentlich jetzt schon seit längerer Zeit erkannt haben, nämlich den Öffnungsprozess und die Einbindung unterschiedlichster Stakeholder, dass das mittlerweile sogar in die Strategieentwicklung mit Einzug gefunden hat, und die erörtern eben, wie Unternehmen, wie die Vorstandsebene eben gut beraten ist, auch in den Strategieentwicklungs-, vor allen Dingen in den Implementierungsprozess, dann unterschiedlichste Akteure mit einzubinden, also von den Blue-Color-Workers, die Leute, die am Fließband arbeiten, bis hin dann zu Aktivistengruppen oder dann eben auch die Kunden. Und sie sagen, dass eben vielseitigere Lösungen bei rauskommen und vor allen Dingen auch die Implementierung viel erfolgreicher ist. Das Witzige, dass wir da auch so ein bisschen inspirieren durften, weil Open Strategy war eines von vielen Themen oder auch das erwähnte Business Model Innovation Game, das dort zur Sprache kommt, war ursprünglich eigentlich eine Co-Kreation gemeinsam mit dem Mickey und mit der Jasmin, die gesagt haben, so eine Business Model Canvas auszufüllen, ja, ist schon ganz lustig, aber nicht jeder Mitarbeiter hat vielleicht Bock drauf, und die haben das Ganze in so eine Art Monopoly-Spiel dann auch übersetzt, wo es unterschiedliche Karten gibt, und das ist gerade so ein Bestseller, und das hat mich sehr gefreut, dass ich das gesehen habe. Übrigens auch mit Widmung vom Kurt dann bekommen, und kann ich auch bestens empfehlen. Super.
Jetzt muss ich nochmal mich selber korrigieren. Jetzt habe ich eben ja gesagt, jetzt kommt der Designer, weil Mickey, bei mir hat das Thema, das du den Buckminster Fuller gebracht hast, das hätte ich natürlich eher jetzt in Richtung Johann eingeordnet. Also nochmal, der Designer hat den...
Ja, echt, tatsächlich. Du siehst mich so nah am Johann, aber das ist auch so. Ich hatte neulich...
Full Credits to you. Ja.
Wann immer wir im Auto sitzen, Michi, Johann und ich, entstehen also Ideen. Also wir haben eine gewisse Nähe, was Innovation angeht, die kann man nicht bestreiten. Und wir sind aber sehr unterschiedlich ansonsten, und ich glaube, das ist auch einer der Erfolgsfaktoren, warum wir seit 21 Jahren jetzt ohne große Zerwürfnisse oder Probleme miteinander arbeiten konnten und es immer noch Spaß macht. Also das ist schon cool.
Also ich, das ist meine, normalerweise stelle ich noch die Frage mit der Bucketlist, die verkneife ich mir heute. Wir sind schon bei über einer Stunde 10. Ich würde noch mal einmal die Frage an euch stellen, wollte die Frage stellen, was ist euer Erfolgsrezept für eure Partnerschaft? Also ich kenne euch so lange und ich habe euch selbst in Krisensituationen, in schwierigen Situationen, auch wenn einzelne von euch mal persönlich schwierige Situationen hatten, immer wie eine ganz, ganz tolle Einheit erlebt. Ihr seid für mich das perfekte Team. Was ist euer Erfolgsrezept? Was können andere Leute von euch lernen, die irgendwie eine Firma zusammen gründen wollen oder die als Team nicht funktionieren und wieder funktionieren wollen?
Also ich glaube, wir haben relativ früh gemerkt, dass wir alle sehr unterschiedliche Lösungswege haben, um dann zum selben Ziel zu kommen. Und das muss man akzeptieren und auch zulassen, auch wenn man gar nicht weiß, wie der Lösungsweg aussieht oder nachvollziehen kann. Wenn man so viel Vertrauen hat, dass das Ergebnis stimmt, und das muss man einfach auch zulassen können. Und das muss man wahrscheinlich erst lernen.
Vielen Dank.
Vertrauen und Freiheitsgrade bieten ist wahrscheinlich somit das Beste, was man machen kann.
Ja, und letztendlich hat sich's einfach herausgestellt, dass wir gemeinsam viel besser sind. Man kann zum einen sagen, wir haben unsere Unzulänglichkeiten jeder einzeln für sich erkannt, oder andersherum gesagt, es macht wirklich Spaß, und wir glauben auch und walken unseren Talk, dass beispielsweise Diversität und mehrere Köpfe eben letztendlich dann zu besseren Lösungen kommen.
Ja, und ich hoffe auch, dass wir das unseren Mitarbeitern und Geschäftsführern, glaube ich, ganz gut weitergeben konnten. Und es ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass sich das auf alle übertragen hat und viele unserer Mitarbeiter und Geschäftsführer viele, viele, viele Dinge viel, viel besser können als wir.
Mhm. Gott sei Dank.
Jetzt habt ihr das Wort Diversität genannt, das allerletzte jetzt, weil unsere aufmerksamen ZuhörerInnen natürlich jetzt mitkriegen, dass wir hier vier Männer sind. Wie ist das Thema Frauen und Internationalität bei euch in der Company? Also wenn man die beiden Diversitätsthemen mal nimmt, sind nur zwei von viel, viel mehr.
Also divers sind wir definitiv in alle Richtungen, auch international. Und die Frauenquote ist auch 50-50. Woran wir sicherlich arbeiten müssen, ist, die Geschäftsführung ist schon sehr männerlastig. Das ist uns bewusst, das haben wir auch nicht gesucht oder aktiv so gestaltet, aber da werden wir sicherlich dran arbeiten.
Männer, ich danke euch für die Zeit, die ihr euch genommen habt, dass ihr euch extra für mich ein Studio gemietet habt. Vielen Dank auch nochmal an die Technik, dass sie das möglich gemacht hat. Und hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald in live sehen und vielleicht dann, wie wir in unserer letzten Aufsichtsratssitzung besprochen haben, mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Vielen Dank.
Super Sache.
Danke dir.
Danke dir. Michael. Vielen Dank.
Ja, nach einer Stunde 13 ein Fazit ziehen ist nicht ganz einfach. Ich begleite die drei ja schon seit vielen, vielen Jahren, ich glaube über 10 Jahre und bin ein mega, mega Fan von dem, was sie machen, wie sie es machen. Einige Dinge sind natürlich schwer zu erklären. Der Icarus, das ist wirklich so ein Ding, wo man sich drauflegt und quasi dreidimensional bewegen kann und quasi flugähnliche Bewegungen simulieren kann. Das gekoppelt mit einer Oculus Rift ist eine unfassbare Experience. Tawny in der Anwendung zu sehen, ist der Hammer. Und ich wünsche mir, oft hat ja dieser Podcast auch einen Effekt, dass Leute, die hier sich präsentieren, danach auch mehr zu tun haben, ob das Einzelpersonen sind oder auch Firmen. Das ist kein Firmenpodcast, ganz klar. Und das Ganze ist eigentlich die Menschen, die wir hier vorstellen wollen. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn diese Menschen mit ihrer Arbeit gesehen und gewürdigt werden. Und ich finde das, was die drei da mit Hive machen über die letzten Jahre, fantastisch. Und ich glaube, Open Innovation, Collaboration, Crowdsourcing, all die Themen, an denen sie dran sind, ist ein großer Teil von New Work. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass die Jungs heute bei uns waren.